Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier, auch heute im POP 118.
So sieht's aus. Heute sprechen wir über die große Falle und wie du ihr entkommst. Das Zitat der Woche kommt heute von C.S. Lewis. Er sagte: Der Stolze schaut immer herab auf Dinge und Menschen. Und natürlich, wenn du ständig nach unten blickst, kannst du niemals das sehen, was über dir ist. Die große Falle. Die Bibel sagt im 1. Johannes 2, 15 und 16, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Die drei Begriffe, die Johannes in seinem ersten Brief hier erwähnt, möchte ich gerne mit euch ein bisschen beleuchten. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Bei der ersten Versuchung des Menschen im Garten Eden durch die Schlange finden wir genau diese drei Verlockungen. 1. Mose 3, Vers 6, da sagt die Bibel: Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Fleischeslust, also die körperlichen Begierden und Bedürfnisse nach Nahrung, nach Sexualität, nach Befriedigung, eben auf körperlicher Ebene. Dann sagt sie, sie anzusehen war eine Augenweide. Die Augenlust, das Besitzen wollen, der Status oder auch Ehrgeiz und Erfolg passen zu diesem Teil von Versuchung. Und zuletzt heißt es hier, und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Das ist der Stolz, von dem C.S. Lewis sprach, das Überlegenheitsgefühl. Sich beweisen wollen, sich vergleichen, klug werden, so schlau sein wie Gott selbst. Wow! Das wollte Eva, und Adam ist mit eingestiegen in das Boot der Versuchung. Und beide haben uns die Zukunft vermasselt und die Beziehung zu Gott. Und wir hätten es nicht besser gemacht. Bei der Versuchung Jesu finden wir auch genau diese drei Elemente. Jesus war ja 40 Tage in der Wüste, hatte gefastet, und dann kommt der Teufel zu ihm und versucht ihn. Das Erste, was wir lesen, ich lese uns vor aus Lukas 4, Gute-Nachricht-Übersetzung, da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird. Das ist ganz einfach zu identifizieren, die Fleischeslust aus dem ersten Text oder die körperliche Befriedigung, die hier gesucht wird. Esau hat um dieser Befriedigung willen für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht hergegeben.
Das war ein teures
Linsengericht. Das heißt, die Gier, die Herrschaft des Körpers über uns lässt uns manchmal ziemlich doofe Entscheidungen treffen. Deswegen sind Dinge wie Fasten oder Verzicht auch mal auf Konsum anderer Art sehr, sehr heilsam und ein gutes Training dafür, dass wir hier im falschen Moment nicht nachgeben und überwältigt sind.
Stimmt.
Jesus hat geantwortet mit dem Wort Gottes. In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Und wir wissen, da gehört noch hinzu, sondern von Gottes Wort. Er zitiert also das Alte Testament. Dann kommt die zweite Versuchung von Jesus. Darauf führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm auf einen Blick alle Reiche der Welt und sagte: Ich will dir die Macht über alle diese Reiche in ihrer ganzen Größe und Pracht geben. Sie ist mir übertragen worden und ich kann sie weitergeben, an wen ich will, was Jesus übrigens nicht anzweifelt. Das haben wir nämlich getan in Eden bei dem ersten Versuchungsakt mit Niederlage des Menschen. Alles, sagt der Feind weiter, soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Macht, Augenlust, Status, besitzen wollen, Ehrgeiz, Erfolg. Das ist der zweite Teil von Jesu Versuchung. Boah, wie cool wäre das denn, wenn ich hier der Chef wäre. Und zwar mit einer Abkürzung, ohne das Kreuz, ohne den Schrecken dieser Situation. Aber Jesus antwortet wieder mit der Bibel. Er sagt: Vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Er verzichtet auf die Wiedererlangung dieser Herrschaft auf diesem Weg. Dann führt ihn der Teufel nach Jerusalem, stellt ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Da hast du uns letzte Woche sehr gut unterrichtet, das Thema Identität, wer bin ich, ne? Ja. Ja, wenn du das doch bist, dann spring hinunter, sagt er, denn in den Heiligen Schriften steht, der Teufel hat gelernt.
Er kennt die Bibel.
Wenn der sagt, der kommt mir mit dem Wort Gottes, dann komme ich ihm zuvor. Und bei der dritten Versuchung sagt er, ich zitiere jetzt mal die Bibel, das klappt bestimmt. Deinetwegen wird Gott seine Engel schicken, dass sie dich beschützen. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Das appelliert wieder an dieses dritte Element. Den Hochmut des Lebens, den Stolz, das Überlegenheitsgefühl, was wir doch gerne haben wollen, unser Vergleichen und besser abschneiden, sich beweisen wollen. Aber auch Jesus antwortet wieder mit der Bibel. Also die Bibel alleine ist es auch nicht die richtige Anwendung, braucht Weisheit. Und Jesus sagt, es heißt in den Heiligen Schriften auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern oder provozieren. Es gibt eine Menge Bibelstellen. Eine, wo der Stolz auch zitiert wird, ist von Jesus selbst im Markus Kapitel 7. Da hat Jesus eine Liste von Gedanken, die Menschen schmutzig machen oder verunreinigen, wie er hier sagt. Und in dieser Liste sagt er, von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind, dass sie den Menschen unrein machen. Vorher ging es um Essen und äußerliche Dinge. Stolz steht also auf der Liste der schlimmsten Sünden neben Mord, Habgier und Ehebruch. Stolz heißt im Kern eigentlich nur, ich nehme mich selbst zu wichtig. Darum reagieren wir allergisch auf Kritik, können nicht über uns selbst lachen und sind ständig unsicher, geben anderen die Schuld an unseren Schwierigkeiten. Es gibt einen Text, den möchte ich euch gerne vorlesen, weil ich ihn so überführend finde zum Thema Stolz. Stolz spricht sozusagen in der ersten Person zu uns. Mein Name ist Stolz, ich bin ein Betrüger. Ich betrüge dich um den Plan Gottes für dein Leben, weil ich dich an dein Recht auf Selbstbestimmung glauben lasse. Ich betrüge dich um deine Zufriedenheit, weil ich dir einrede, du hättest etwas Besseres als das hier verdient. Ich betrüge dich um Erkenntnis, weil du ja eh schon alles weißt. Ich betrüge dich um Heilung, weil du viel zu sehr von mir erfüllt bist, als zu vergeben. Ich betrüge dich um Heiligkeit, weil du dich weigerst, deine Fehler zuzugeben. Ich betrüge dich um deine Vision, weil du lieber in den Spiegel schaust, als aus dem Fenster. Ich betrüge dich um echte Freundschaft, weil du niemanden erkennen lässt, wie du wirklich bist. Ich betrüge dich um Liebe, weil eine echte Beziehung nämlich Opfer fordert. Ich betrüge dich darum, im Himmel groß zu sein, weil du dich auf der Erde weigerst, anderen die Füße zu waschen. Ich betrüge dich um die Herrlichkeit Gottes, weil ich dich dazu verführe, deine eigenen nachzustreben. Mein Name ist Stolz, ich bin ein Betrüger. Du magst mich, weil du glaubst, ich machte mich immer für dich stark. Das stimmt nicht. Ich setze mich dafür ein, einen Narren aus dir zu machen. Ich gebe zu, Gott hat unendlich viel für dich, aber sei unbesorgt. Solange du dich mit mir abgibst, wirst du davon nichts mitkriegen.
Ich mag den Satz, den du gerade gelesen hast. Du liebst es mehr, in den Spiegel zu schauen, statt aus dem Fenster. So dieses Konzentrieren auf mich, das ist ja heute so vielleicht ein neues Niveau durch die sozialen Medien. Man hat ja einen Spiegel, buchstäblich in Form von einem Handy so vor Augen. Aber das Handy, was ja auch sein kann, ist für die meisten nicht das Fenster, sondern es ist mehr, hey, wie viele Likes habe ich, wie viele Leute sagen mir gerade irgendwas, wie viele neue Abonnenten habe ich. Also die Dinge, das ist ja überall zurzeit, Instagram, sogar bei jungen Leuten ist das ganz stark. Und aus dem Fenster schauen meint ja, ich schaue auf zwei andere Gruppen oder zwei andere Entitäten. Ich schaue einmal auf meinen Nachbarn, auf andere Menschen und ich schaue zum anderen auf Gott. weil die beiden erlebe ich oder kann ich erleben, wenn ich nach außen schaue und die wahrnehme, die mein Leben letztendlich ausmachen und die es erfüllen können. Und wenn ich dann nur noch auf mich konzentriert bin, dann kriege ich gar nicht mehr mit, was draußen in Anführungszeichen so vor sich geht, was andere Menschen, wie es denen gerade so geht oder wie es Gott mit mir geht. Das ist ja auch eine Sache, da denken wenige drüber nach. Wie geht es Gott mit dir gerade jetzt? Mhm. Ist er stolz und begeistert von dir oder ist er traurig?
Ja, das ist gut. Und ich kenne das auch so gut. Ich musste mich loseisen, bei den YouTube-Videos zu gucken, wie viele Leute haben es schon gesehen und so. Mhm. Ich hatte eine Phase, ich glaube, es war letztes Jahr im Sommer, wo das auch immer mehr wurde und wo ich mich gefreut habe. Und das war morgens eine Zeit lang das Erste. Und dann habe ich mich voll überführt gefühlt. Hab ich gedacht, was gucke ich hier eigentlich? Was ist wirklich wichtig? So, und Gott hat mich korrigieren müssen und muss es immer wieder. Vielleicht ist es bei dir gerade so. Lass uns ehrlich sein und lass uns nicht Dinge wegschieben, wenn Menschen uns das spiegeln oder versuchen, uns da zu helfen. Nein. Stolz ist meistens der wahre Grund, warum wir verletzte Gefühle haben. Wenn wir gestorben oder gekreuzigt sind mit Christus, jemand sagte mal, eine Leiche kannst du nicht mehr wehtun, da kannst du reinstechen, die kannst du ärgern oder beschimpfen, die reagiert nicht. Stolz ist vielleicht auch der Grund, warum wir sauer sind, dass man uns nicht eingeladen hat. Stolz ist der Grund oft, warum wir uns abgelehnt fühlen und bringt uns viele Probleme ins Leben. Stolz lässt uns unsere Fehler vertuschen. Stolz lässt uns den Wunsch haben, mit bestimmten Leuten gesehen zu werden. Stolz lässt uns befürchten, dass man nicht anerkennt, was wir doch alles geleistet haben. Stolz macht uns wütend und manchmal auch eifersüchtig. Stolz steckt an der Wurzel von Neid und Eifersucht. Das schreibt Jakobus in seinem Brief. In den Evangelien bei Lukas im 18. Kapitel gibt es eine Geschichte von zwei Männern. Der eine war sehr stolz und der andere sehr verbrochen. Sehr zerbrochen. Ja, auch ein bisschen. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Als ich mein mündliches Abi hatte und aufgrund meiner Fachauswahl konnte ich das tatsächlich in Religion machen, war ein Teil meiner Prüfung, dieses Gleichnis hier zu analysieren. Und ich vermute mal, dass mein lieber Pfarrer damals dachte, dass ich das gut gebrauchen kann. Und ich bin mir sicher, er hatte recht. Die fromme, freikirchlich, frisch bekehrte, aufgeblasene junge Frau, die muss doch auch wissen, wie Stolz und Demut und auch religiöser Stolz aussehen kann. Und es ist gut. Stolz nährt nämlich die fleischliche Natur. Gleichgültig, mit welchem Kleidchen du daherkommst. In den Sprüchen steht so viel und in dem Text von vorhin stand ja, der Stolz will dich zu einem Narren machen, will mich zum Narren machen. Und über Narren sagen die Sprüche ganz viel und eigentlich ist es ein Synonym an vielen Stellen zumindest für Stolz. Beispiel Sprüche 15,5. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Wie reagiere ich auf sowas? Also ich habe schon ganz, ganz böse, wie eine kleine Handgranate reagiert. Es ist mir auch schon gelungen, Dinge wegzustecken. Aber es piekst. Kennt ihr das? Das ist unser Stolz, der noch am Leben ist. Oder Sprüche 20,3. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber auf die Zurechtweisung achtet, der wird klug. kann mir jemand anderer noch was sagen? Die Alten, die Eltern, der Lehrer, keine Ahnung, der Arbeitgeber, bin ich belehrbar? Und Jakobus 3,13, abzulassen vom Streit, ist für den Mann eine Ehre, jeder Narr aber stürzt sich hinein. Wenn wir Streit befeuern, dann ist Stolz eine ganz wesentliche Komponente. Jakobus schreibt in diesem ganzen Kapitel viel über Weisheit und über Stolz und Streit. Und beide stehen im Krieg miteinander.
Ja, weil Stolz ist oft die, oder es ist immer die Ausgangssituation. Ich glaube, kein Mensch auf dieser Erde fängt nicht bei Stolz irgendwo an. Man sagt ja auch, Stolz ist das Vorrecht der Jugend. Ja. Möchte ich aber auch nicht unbegrenzt unterstreichen, weil es einige, auch junge Leute gibt, die da sehr früh Abstand zu gewinnen und eben in den anderen Bereich eintauchen, den man ja als das Vorrecht des Alters sieht, nämlich Weisheit. Aber nicht alle Alten sind weise und nicht alle Jungen bleiben stolz. Und das ist die gute Nachricht. Das eine wächst nämlich, wenn das andere geht. Und zwar jeweils im Gegenspruch. Wenn die Weisheit, ich auf Weisheit verzichte, wächst Stolz. Aber wenn ich Stolz mich davon distanziere, dann fängt Weisheit an zu wachsen. Und das ist das Schöne. Deswegen wird das Leben eines Christen, eines Nachfolgers Jesus, nicht nur eines, der sich so nennt, immer schöner. Weil mit jedem Jahr kommt mehr Weisheit rein und der Stolz spielt weniger eine Rolle. Ich will nicht sagen, dass er irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Das weiß ich nicht, ob wir so weit kommen in diesem Leben hier. Aber es wird weniger und dann fühlen sich Leute in unserer Umgebung wohler, weil es eben nicht nur um mich geht. Meine Bedürfnisse, was ich alles habe, was ich will, meine Träume und so. Sondern ich habe dann mehr Platz für andere in meinem Leben und kann mehr zuhören, als dass ich ständig reden muss. Und das mit so Leuten umgeben wir uns doch alle gerne, oder?
Das stimmt.
Ja, es gibt uns Bedeutung und das Gefühl, auch wichtig zu sein. Und das ist wiederum etwas Schönes.
Die letzte Bibelstelle aus dem Buch der Sprüche dazu steht in Sprüche 9, Vers 8. Tadle keinen Eingebildeten, er wird dich hassen. Zeige dem Gebildeten seine Fehler und er wird dich dafür lieben. In einer älteren Übersetzung wird die Person hier Spötter genannt, der, wenn man ihn korrigiert, einen hasst. Und der Weise, der Hit, wird der Gebildete genannt, der wird dich lieben, wenn du ihm hilfst, besser zu werden, sich zu entwickeln. Das Gegenteil von Stolz ist Demut. Mehr an andere, mehr an Gott denken und die im Blick haben. Der Satz, den du geprägt hast, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben, ist ein solcher Satz, der uns hilft, in diese Haltung hineinzufinden, uns nichts einzubilden auf Erfolg, auf gute Dinge, sondern zu sagen, wow, das hat Gott gemacht, ich bin ihm so dankbar dafür. Kürzlich gab es einen Lebensbereich, wo ich mich überfüllt gefühlt habe von Gott, wo ich gemerkt habe, ah, da denke ich, da habe ich schon was mit zu tun und wahrscheinlich würden Menschen sagen, ja klar, das, du hast ja schon auch ein paar Sachen richtig gemacht. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, einfach nur aus Prinzip Gott hier die Ehre zu geben und ja, ihn an diesen Punkt zu setzen für den Erfolg, der da entstanden ist. Und das ist gut, weil auch andere Menschen das gleiche Gute tun, aber etwas anderes als Ergebnis hatten. So, er ist schuld, seine Gnade hat das zugänglich gemacht, was da gelungen ist. Über die Demut möchte ich euch gerne zwei Bibelstellen sagen, nachdem der Bernd noch etwas beigetragen hat.
Ja, mir fielen gerade so zwei Leute ein in meinem Leben. Ich war damals noch ein junger Pastor, jung, grün hinter den Ohren und natürlich das nicht wissend, weil man denkt ja immer gerade als, oder ich dachte als junger Mann, ich wüsste schon alles und hatte dann mit jemandem zu tun in einem anderen Land, jemandem, der doppelt so alt war wie ich, jemand, der hunderte von Leuten in seiner Gemeinde hatte. Und die Person rief mich immer wieder mal an. Oder wenn ich bei ihr war, stellte diese Person mir Fragen. Ich meine, sie stellte mir Fragen. Obwohl ich stolz war damals, wusste ich eins ganz sicher, wo der Mann ist, war ich noch lange nicht. Und ich war so irritiert darüber, wie ernsthaft dieser Mann mir Fragen stellte, mir, dem grünen Pastor, dem grünen Jungen, und notierte sich Antworten. Und tatsächlich, ich hatte in gewissen Bereichen hier wahrscheinlich auch Wissensvorsprünge durch meine Ausbildung, durch andere Dinge. Aber er hat das so ernst genommen. Und das andere ist ein Pastor, ein alter Freund aus Deutschland, der auch immer wieder mich anrief, mich gefragt hat, jemand, den ich wirklich als Apostel in unserem Land, weit über unser Land hinaus achte. Und der rief mich an und ruft mich an und fragt mich immer wieder mal Dinge, wo ich denke, warum fragt er mich? Ich meine, ich könnte ihn so Dinge fragen und er ist doch der Reifere und all das. Und davon habe ich so viel gelernt, weil wenn du in Demut wachsen willst, vielleicht greife ich dir jetzt vor, ich habe den Skript nicht gelesen, dann musst du eine Sache entwickeln. Fragen. Wenn du ein fragendes Herz entwickeln kannst, ich meine wirklich aufrichtig, dann auch hinhören, was gesagt wird, die Notizen machen, das ernst nehmen, wertschätzen, wirst du wachsen in Weisheit. Und dein Stolz wird immer weniger werden, weil das spielt keine Rolle, wenn du jemand bist, der die Größe hat, andere zu fragen. Sogar andere, die vielleicht auf einer anderen Ebene in deinem Leben sind, vielleicht auf der Arbeit Untergebene sind. Oder wenn du Lehrer bist, vielleicht ein Schüler. Das ist so ein Ausdruck von Reife und Weisheit und Demut, wie ich kaum einen größeren bisher kennengelernt habe. Wenn eine wirkliche Persönlichkeit mir eine Frage stellt, das bewegt mich. Und das hilft mir zu sehen, ein Bild zu entwickeln, wie es richtig ist, wie auch ich wachsen kann, wenn ich anfange, fragender zu werden und nicht der sein muss, der denkt, der wüsste alle Antworten, ich habe sie nicht und du wahrscheinlich auch nicht.
Sprüche 9, Vers 10, da heißt es, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit oder Gottesfurcht, den Älteren übersetzen. Gott, den Heiligen kennen, ist Einsicht. Und das wünsche ich mir für mich. Ich möchte, dass Gott mein Herz immer wieder korrigiert und mich zurückbringt an diesen Punkt der Gottesfurcht, der Ehre für den einen. Und Sprüche 22, 4, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist, jetzt kommen auch drei Dinge, Reichtum, Ehre und Leben. Ich weiß nicht, ob der Transfer 100% gelingt, aber ich finde hier Reichtum, das war die zweite Versuchung von Jesus, dieses alle Reiche der Welt, das war die Augenlust bei Eva, besitzen wollen, Status, Ehrgeiz, Erfolg. Das bekommst du, wenn du es gar nicht versuchst, es zu bekommen. Ehre ist dann der letzte Versuchungspunkt gewesen, die Nummer 3 in unseren beiden Listen oder in den 3 Bibelstellen waren es. 1. Mose, 1. Johannes 2 haben wir es angeguckt und Lukas 4, nämlich der Stolz. Ehre bekommen, von anderen erhöht werden, anstatt sich selbst erhöhen.
Ja, Gott hat das ja selbst gesagt. Er hat ja letztendlich zusammengefasst und gesagt, kümmere du dich um meine Sachen, ich kümmere mich um deine. Trachte du nach meinem Reich zuerst und alles andere, Kleidung, Nahrung, Wohnung, Geld, was auch immer du brauchst, das gebe ich, das fällt dir zu von mir. So ist er. Ganz anders, als wir das denken. Wir geben ihm das Beste, was wir haben und er gibt uns das Beste, was er hat. Und der Deal ist unschlagbar.
Die letzte Verheißung für Demut ist dann hier Leben. Und ich vermute mal, dass dazu auch die Fülle gehört an Befriedigung all unserer körperlichen, natürlichen Bedürfnisse. Und das ist faszinierend. Wenn wir Gottes Weg gehen, bekommen wir die Früchte, die wir uns wünschen, wenn wir auf dem anderen unterwegs sind. Und es lohnt sich so sehr, die Demut anzuziehen. Und dafür möchte ich gerne beten, für dich und für mich. So empfang das doch im Glauben. Als erstes, Vater Gott, möchte ich dich für uns alle gemeinsam bitten, lass uns Stolz erkennen. Und lass uns Menschen nicht wegstoßen, die uns helfen, vielleicht den Stolz zu erkennen. Heiliger Geist, öffne uns die Augen, die Ohren, das Herz für diese Dinge, wo wir noch Stolz Raum geben. Und Vater Gott, wir beten, dass du uns verwandelst in das Bild deines Sohnes, in den Charakter, den Jesus hatte, der es nicht für einen Raub hielt, so schreibt Paulus an die Philippa, Gott gleich zu sein, sondern der alles aufgab aus Liebe zu uns, der sich so sehr erniedrigt hat. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, ein weiches Herz zu haben, mutig Fehler zuzugeben und korrigierbar zu bleiben für dich und für andere. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, zu wachsen im Vertrauen auf dich, auf deinen Weg und nicht auf unseren eigenen. Gib uns ein bußfertiges Herz und eine große Freude dabei, das Leben auf deine Weise anzupacken. Amen.
Amen. Ich werde gerade so erinnert an eine Szene aus einer Serie, Filmserie, Band of Brothers, glaube ich, war das, so aus amerikanischer Sicht die Invasion im Zweiten Weltkrieg und dann bis zum Sieg über Deutschland. Und da gab es so eine Szene, da stand einer der Amerikaner gegenüber Machtdeutsche und die anderen, die lagen irgendwo. Und er stand da mit seinem Maschinengewehr und mähte alles nieder, was da kam. Und hinterher fragten die Kameraden, ey, wie kannst du so mutig da stehen und hast uns da alle den Arsch gerettet jetzt? Und er sagte, ja, der Grund ist ganz einfach. Ich habe schon nach Hause geschrieben, dass ich gestorben bin. Also wow. Ich bin innen drin, bin ich schon tot. Ich habe abgeschlossen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich rechne gar nicht nach Hause zu kommen. Ich habe nichts zu verlieren, ich gebe jetzt alles. Und ja, die Einstellung jetzt super gesund ist, will ich ja jetzt nicht sagen damit, sondern da steckt ein Fünkchen Wahrheit und Weisheit drin, weil wenn du in diesem Leben hier sozusagen damit abgeschlossen hast, dass du alles an Gutem in diesem Leben erreichen willst, wenn du das hakst und sagst, nee, das ist gar nicht das Ziel dieses Lebens, sondern dieses Leben ist eine Vorbereitung für die Ewigkeit und da wird alles im Überfluss sein, was ich jemals brauche, so,
ich weiß, was du sagen willst und ja. Das Wort kommt gerade nicht.
Hier kommt es auch nicht.
Relativierst
du? Nein, auch nicht. Aber nee? Also ähnlich. Also du erkennst. Du erkennst, die Prioritäten sind falsch gesetzt. Ja. Du kannst auf die Ewigkeit konzentriert sein. Du musst hier nichts beweisen. Du musst hier nichts produzieren irgendwie, um was auch immer. Sondern du kannst alles geben, was du hast, in dem Bewusstsein, das Leben ist sozusagen eh schon gehakt. Dieser Körper hat ein Verfallsdatum, der wird irgendwann von Würmern zerfressen. Wow. Das ist einfach so. Und wenn ich das weiß, brauche ich auch nicht alles auf diesen Körper zu legen an Wert, was es gibt. Klar, wir pflegen uns, wir schauen gut aus und kleiden uns angenehm. Aber hey, auf wie viele Dinge geben wir Wert, wo wir genau wissen, die überleben die nächsten Jahrzehnte nicht. Die werden keine Rolle spielen in der Ewigkeit. Mhm. Und wir konzentrieren uns dann mehr auf den eigentlichen Kampf, auf den echten Krieg, der im Geistlichen stattfindet, und investieren hier hinein unsere Kraft, unsere Aufmerksamkeit und all diese Dinge. Und vielleicht schaust du das jetzt und kriegst so große Ohren und denkst, wovon reden die eigentlich da? Was ist das mit diesem Jesus? Ich bin ja römisch-katholisch oder evangelisch oder gar nichts mehr. Ich möchte dich einladen, dein Leben Christus zu übergeben. Und zwar genau in dieser Art und Weise, wie dieser Soldat das gemacht hat. Sagen, von heute an gebe ich Jesus mein Leben und damit ist es nicht länger mir. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Die Ewigkeit hat er mir versprochen, die ist safe. Und dieses Leben wird er mich führen, so wie er das will. Wo auch immer das durchgeht, ich werde dabei sein, ich werde meinen Mann stehen, ich werde meinen guten Kampf kämpfen. Ich habe nichts mehr zu verlieren, ich werde kühnmutig sein. Ich bin Jäger, nicht Beute, ich wiederhole den Satz immer wieder, weil das ist die Wahrheit. Mhm. Und wenn du sagst, das ist das Leben, was ich will nicht auf diesseits konzentriert leben, als ob das alles wäre, weil das ist es nicht, das ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit, sondern ich will mich auf die Ewigkeit vorbereiten und will das diesseits natürlich genießen. Wir leben gerne, wir haben keine Todessehnsucht, aber wir wissen, das Eigentliche kommt hier nach. Wenn du sagst, das will ich auch, dann schließ dir mal deine Augen, heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und die bringe ich dir jetzt.
Und die bringe ich dir jetzt.
Alle meine Sünden.
Alle meine Sünden.
Mein Leben ohne dich.
Mein Leben ohne dich.
Herr, es tut mir leid.
Herr, es tut mir leid.
Bitte vergib mir.
Bitte vergib
mir. Und wasch mich rein.
Und wasch mich rein.
Ich entscheide mich heute.
Ich entscheide mich heute.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von jetzt an.
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten
Abend. Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Yes, Amen.
Und das ist es, was es ausmacht. Das macht den ganzen Unterschied. Nicht Religion interessiert uns. Nicht Kirche an sich interessiert uns, sondern die Beziehung zum Vater im Himmel, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist, die interessiert uns und die führt uns natürlich auch in Gemeinschaft mit anderen Christen. Wo in deiner Nähe ist eine lebendige Kirche, wo Jesus Zentrum ist? Egal, ob sie Landes- oder Freikirche ist, schau, ob Christus Zentrum ist und dann geh hin, schließ dich an, sei verbindlich und arbeite mit nach allem, was du hast. Werd ein Kämpfer für ihn, denn es lohnt sich, die Ewigkeit wird es dir zeigen. Ja, schau in die Bibel, lies jeden Tag drin und sprich mit dem Herrn, deinem Schöpfer, der jetzt dein bester Freund geworden ist. Sprich mit ihm über alles und er redet auch zu dir. Mein Glückwunsch. Und lass mich doch wissen, wenn das heute dein erstes Mal war, wo du Jesus dein Leben gegeben hast. Ich freue mich immer so riesig, wenn mir jemand schreibt, ich bin heute Christ geworden, ich habe echt eine Entscheidung getroffen, ich meine das ernst. Dann schreib mir doch an pastor@cclm.de. Einfach eine kurze Nachricht. Ich werde mich dann bei dir melden und freue mich.
Ja, das wäre voll cool. wenn dir das Video gefallen hat über die große Falle und wie du ihr entkommst, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Das bedeutet uns ganz viel, wenn du uns damit unterstützt.
Ja.
Lass auch gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht abonniert hast, diesen Kanal. Und kommentiere. Wir freuen uns riesig, von euch zu hören, zu lesen, was ihr so mit Gott erlebt, was das Thema mit euch macht. Und vielleicht habt ihr ein Zitat oder eine Idee, einen Gedanken, der auch jemand anderen noch inspiriert.
Genau, werd nicht müde damit, weil jeder Kommentar ermutigt uns, aber er bringt auch diesen Podcast nach vorne, weil YouTube teilt ihn dann auch öfters oder schlägt ihn anderen vor. Je mehr Kommentare, je mehr Daumen hoch, je mehr Likes, all das sind Reaktionen, die YouTube zählt. Mhm. Und damit steigen wir in dieser Statistik, in dem Ranking und werden mehr Leuten angeboten. Und das ist ja unser Ziel. So bitte, bitte unterstützt uns. Sei nicht müde, auch wenn du jedes Mal einen Kommentar schreibst und jedes Mal dasselbe drin steht. Alles gut, wir freuen uns, weil du unterstützt uns damit maßgeblich. Danke.
Ja, du unterstützt das Reich Gottes damit.
Ja, natürlich. Darum geht es. Es geht ja nicht um uns.
Genau. Wort Gottes geht raus. Das ist das große, große Ziel. Genau. Ja, Wort Gottes geht auch raus am Sonntag, 30. Mai. Der Monat ist schon fast vorbei. Und wir freuen uns riesig auf die Predigt von Grace. Antrag auf Ewigkeit.
Ja, eine Neuauflage.
Jawohl. Eheseminar haben wir dann in gut sechs Wochen, 17. Juli. Du kannst vor Ort dabei sein. Meld dich an, schreib uns über gottesdienst@cclm.de.
Genau.
Talk for Two, beim Thema Ehe setzen wir noch einen drauf. Wenn du es noch nicht gesehen hast, die Folge Nummer 6 ist schon ein bisschen online seit anderthalb Wochen. Ehe reparieren oder eine neue starten, schau rein. Und wenn du mit uns vor Ort lokale Gemeinde bauen möchtest, wenn du ein Teil des riesigen Dreamteams CCLM in Limburg werden möchtest und über Mitgliedschaft nachdenkst, komm doch vorbei am 3. Juli zu unserem Mitgliedstag, wo du alle Infos bekommst, wo du unsere Hintergrundgeschichte erfährst, wo du Fragen stellen kannst, wo wir auch mit jedem ganz persönlich sprechen und beweg den Gedanken, ob das vielleicht dein Schritt ist, am 11. Juli Mitglied zu werden, dich taufen zu lassen, wenn du als Erwachsener noch nicht getauft bist und so richtig durchzustarten mit uns zusammen.
Genau, der 3. wird ein super Tag, 3. Juli. Wir sind zusammen von morgens 10 bis um etwa 7 Uhr. Es wird eine Menge passieren an diesem Tag. Es wird gut sein. Wir werden echt eine Qualitätszeit mit dir haben, wenn du sagst, das könnte mein Weg sein. Wie gesagt, du kannst da auch mitmachen, auch wenn du hinterher merkst, nee, das ist doch nicht Gemeindemitgliedschaft, was dran ist. Alles gut. Du bist eingeladen, dabei zu sein. Nur anmelden musst du dich. Wir müssen nicht wissen, wer kommt.
Genau.
Okay, das waren unsere Infos für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wünschen dir bis dahin alles Gute und sagen, vergiss das eine niemals. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Wir haben dich lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.